Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang.
Rise up, Red Sea, und einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, Mittag, oder ihr seid ja auch so verrückt, ihr hört das ja auch nachts, das Ding hier, deswegen auch eine wunderschöne gute Nacht und herzlich willkommen zur 173. Episode der Birdwatch. Ich bin's, euer Lukas, ich darf heute die Moderation hier wieder machen, denn es ist ja wieder Preview-Time. Aber diese Preview werde ich nicht alleine durchziehen. Ich habe zwei super gut gelaunte Kollegen dabei und Joshua, du bist ein bisschen besser drauf als Dennis, deswegen obliegt dir die Ehre, erstmal einen wunderschönen Abend.
Gracias. Und ich untermauere mal direkt dein Statement. Ich habe nämlich echt gute Laune. Also ich versuche zumindest gute Laune zu haben, weil Leben ist. Irgendwann musst du ja mal Positives haben, an dem du dich festhalten kannst. Und wenn es dieser Podcast ist, wobei dann sehe ich euch beiden, das ist auch schon wieder. Aber egal. Du sagst wieder Moderation. Du hast seit 3 Wochen keine gemacht, also willkommen zurück. Ja, denk mal drüber nach. Du warst die letzten Donnerstage, warst du nicht dabei.
Das stimmt nicht. Letzte Woche haben wir eine Kombi-Folge gemacht, da habe ich
die moderiert. Ja, okay, stimmt. Ja, wir haben beide moderiert. Machst du Piano, ne? So drückst du mal ein bisschen auf die Bremse, ne? Kupplung durchtreten nicht vergessen, sonst wirkst du ab.
Stopp. Nicht für Automatik, da würge ich eh nicht ab, Mann.
Oh, ich traue dir das auch so zu. Weißt schon, dass du nicht beide Pedale bei Automatik gleichzeitig drehen sollst, ne?
Wieso? Ist nur ein Tipp. Ist das nicht gut?
Nee, dann kommst du nicht voran.
Okay.
Ja. Oder druckelt halt so, weil statt so ein Beat.
Ja, dann ist doch wieder perfekt. Wenn du die richtige Musik dazu hörst, ist auch mega.
Ja, lass mal lieber Dennis noch zu Wort kommen, bevor der schon wieder auflegt. Der denkt sich ja auch, wir sind schon wieder komplett verstrahlt.
Deswegen, moin nach Bremen.
Moin.
Wie geht's dir, Dennis?
Ging schon besser, bis vor 2 Minuten. Nein, ich war beiseite.
Gut. Dennis Wanke hat den Chat verlassen. Birdgang, es tut uns sehr leid. Joshua, ich freue mich auf das Tete-a-Tete. Nein, Spaß. Dennis, wie ist es?
Ja, alles gut. Aber ich habe keinen Sekundenschiss oder so. Von daher ist alles gut.
Ach, Dennis, komm, ich dachte, wir hätten das Thema ad acta gelegt. Verdammt.
Okay, das lassen wir jetzt im Raum stehen.
Ich wollte aber noch eine andere Sache ansprechen.
Wir haben einen Lukologen im Gespräch.
Ja, der Lukologe.
Ey, die Community weiß ja noch nicht mal, worüber wir reden, Leute.
Also die im Birdgang-Chat sind, auf jeden Fall.
Bei Nachfragen auch gerne PN. Was?
Nein, Spaß, war ein Witz. Hausbesuche auf Anfrage.
Nee, Hausbesuche macht der Lukologe nicht.
Ich habe da aber
Ferndiagnosen.
Ich habe da noch eine andere Sache. Lukas, fällt dir auf, dass bei Dennis so die Hairline auch immer weiter zurückgeht?
Dennis, kannst du mal gucken? Jetzt bewegt er sich, der bewegt sich zu viel. Aber jetzt, wo du sagst.
Ne?
Na, Mann, wird minimal. Alt. Nur minimal.
Jungs, ihr müsst mal zum Augenarzt.
Zum Augendoktor.
Besser als in die Türkei.
Birdgang, ihr merkt, hier wird wieder scharf geschossen. Huiuiui. Wir haben gute Laune, aber wir müssen erstmal, wir haben heute verdammt viel vor, ja? Deswegen, ihr lieben Leute, lasst uns direkt reinstarten, denn die Woche war ja für die Cardinals, sagen wir mal, turbulent, denn zu dem Überraschen aller haben die Cardinals am Trade Deadline Day, der ja diese Woche war, einen Trade vollzogen. Und wir haben es immer angekündigt, die Cardinals sind dies Jahr mehr Seller als Buyer, deswegen haben wir auch einen Spieler abgegeben. Zu unserer Überraschung war es Joshua Dobbs, der zu den Minnesota Vikings getradet wurde, mit einem 7-Runden-Pick von uns für den nächsten Draft. Und wir haben dafür bekommen ein 2024, also nächstes Jahr, den 6th-Round-Pick von denen. Mhm. Und jetzt eure Meinung dazu.
Du hast eine kleine Nuance vergessen. Der 7th-Runden-Pick, den wir mit Dobbs nach Minnesota geschickt haben, der kommt gegebenenfalls wieder zurück, vorausgesetzt Joshua Dobbs spielt mindestens die Hälfte der restlichen Spiele der Saison für die Minnesota Vikings. Das ist, sage ich mal, ein Conditional Pick tauft sich das Jahr. Das heißt, wenn diese Condition erfüllt ist, also wenn Josh Dobbs die Hälfte der oder restlichen Spiele für die Minnesota Vikings spielt, dann kommt dieser Siebtrunden-Pick wieder zurück. Sollte er das nicht tun, behalten Sinn. Macht ja auch nur Sinn, weil irgendwie musst du das ja dann kompensieren. Und wenn Josh Dobbs halt nicht so viel für die spielen sollte, dann ist es halt so.
In erster Linie ist ja davon auszugehen, dass Josh Dobbs für die viel spielt. Die haben ja ihren Quarterback am Wochenende verloren mit einer torn Achilles. Ne? Also der hat sich die Achillessehne gerissen. Der Kirk Cousins wurde ja auch schon operiert, da ist wohl alles gut gegangen. Aber ich sehe da Josh Dobbs gerade ganz klar an Nummer 1 als Quarterback für die.
Ja, vor allem, weil ich gerade den Backup-Quarterback und rückt mich dafür, aber ich könnte ihn nicht benennen. Also ich krieg's nicht hin.
Ich glaube irgendwas mit Hall oder sowas. Und der wurde auch schon announced, dass er dieses Wochenende starten wird.
Ergibt Sinn, dass du Dobbs nicht direkt in der ersten Woche unter den Karren wirst, aber ja.
Genau, also erstmal wirst du ihn mal ein bisschen trainieren lassen und dann wird er wahrscheinlich in einer zweiten Woche auch spielen. Ja. Überraschend kommt für mich nicht der Trade, sondern eher, dass die Vikings ihn als potenziellen Starter sehen. Das am Rande. Nein, also nachdem in der letzten Folge haben wir noch gesagt, die Aussage von Gannon auf der Pressekonferenz war ja, dass Dobbs wieder spielen wird in Cleveland. Das wurde ja kurz danach auch revidiert, als gesagt wurde, wenn es nicht Kyler wird, dann wird es Clayton. Damit war klar, dass Dobbs nicht mehr für die Cardinals spielen wird in Cleveland. Und damit war für mich eigentlich auch klar, dass er für die Cardinals gar nicht mehr spielen wird. Weil Kyler kommt nun mal zurück, ob jetzt in Cleveland oder eine Woche später oder wie auch immer. Und wenn du sagst, wenn Kyler noch nicht spielt am Sonntag, dann wird es Clayton sein. Damit hast du Dobbs ja gebencht quasi und brauchst ihn nicht mehr. Also ich hätte es eher mit einem Cut gerechnet als mit einem Trade, um ihn einfach aus dem Roster zu kriegen. Ja, also ein Spieler, den du nicht mehr brauchst, im Roster zu behalten, macht keinen Sinn. Dafür hast du die Position, kannst du mit anderen Leuten füllen, mit Positionen, die du eher brauchen wirst. Und mit drei Quarterbacks gehst du auch nicht ins Spiel, wenn du weißt, du willst sowieso maximal einen gar nicht einsetzen. Und deswegen, für mich hat dieser Trade von Josh Dobbs zwei Seiten. Die eine ist die positive, dass man quasi einen Roster-Spot freigemacht hat, dass man quasi eine alte Last losgeworden ist, die man sowieso nicht mehr gebraucht hat. Und für Josh Dobbs an sich freut es mich, dass er wieder Verwendung findet, weil so schlecht er gespielt hat, so kritisiert, wie wir ihn haben. Als Mensch ist er wahrscheinlich, wie wir es mitbekommen haben, ein toller Typ. Deswegen freut es mich, dass er gleich die nächste Chance bekommt, zu zeigen, was er kann. Vielleicht funktioniert er in Minnesota auch besser als in Arizona. Wir werden es sehen. Und generell hat für mich so dieser Trade auch eine negative Seite. Und zwar, wenn man das Gesamtpaket betrachtet, wie es aktuell ist, dann hast du für einen 6-Runden-Pick einen 5-Runden-Pick ausgegeben, den du für Dobbs damals bezahlt hast, an Cleveland, Dobbs selber weggegeben und noch einen 7-Runden-Pick oben drauf geschmissen. Und wenn man das Ganze im Nachhinein betrachtet, ja, hinterher ist man immer schlauer, ein 7 hätte man mit Clayton Tune ausstehen können. Also den Trade hättest du dir von vornherein schenken können, aber die Idee dahinter damals verstehe ich, die war auch gut, Josh Dobbs zu verpflichten. Aber im Nachhinein hat man vielleicht ein bisschen zu viel dafür bezahlt. Ist so ein leichter erster Kratzer in der Teammanagement-Geschichte von Monty Ossenfurt, aber halt auch nur ein leichter Kratzer, weil man jetzt unterm Strich halt auch wieder konsequent ist und den Kader so durchzieht, wie man ihn haben möchte und die Spieler, die man nicht mehr braucht, dann auch entsprechend aus dem Kader entfernt.
Ich finde tatsächlich, ich sehe das gar nicht so kritisch wie du, weil ich finde, man muss das Ganze im Verhältnis sehen. Ja, wir haben einen Fifth-Rounder abgegeben, aber so waren wir zumindest die ersten 8 Wochen kompetitiv. Was du gegebenenfalls mit Club von Clayton Tune nicht behauptet hätten können. Hätte Fahrradkette, wissen wir nicht, aber zumindest war das klare Ziel vor Augen, du willst competitive sein und dafür hast du für Josh Dobbs getradet, unmittelbar nachdem du Colt McCoy entlassen hattest. Also von daher, damals haben wir noch gesagt, ja, absolut sinnhaft und das sage ich auch heute noch. Und ich bin sogar überrascht darüber, dass wir noch einen Sixth Rounder für Dobbs bekommen haben. A, anhand der Performance der letzten 4 Wochen und B, gemessen an dem Zeitpunkt in der Saison, in dem der Trade stattgefunden hat. Ich meine, klar, Minnesota hast du vielleicht auch noch so ein Stück weit ausnehmen können, weil die haben Not am Mann, leider. Kannst mir aber nicht erzählen, dass der General Manager der Vikings, Name gerade nicht bei mir, direkt zum Hörer gegriffen hat. Der hatte einen Plan in place, 100%. Als Kirk Cousins vom Feld gehüpft ist, wusste der ganz genau, welche Nummer der wählen muss. Und das, denke ich, wussten die Cardinals halt einen Tag später auch. Und das war genau dieser Zeitpunkt, den du angesprochen hattest. Obwohl ja Cliff Kingsbury direkt am Sonntag nach der Pressekonferenz gesagt hat, ja klar, Josh Dobbs startet nächste Woche, kein Thema.
Der Plan, hast du gerade Cliff Kingsbury gesagt?
Cliff Kingsbury gesagt, Entschuldigung.
Hat er.
Ja, Jonathan Gannon, my bad. Auch wenn Jonathan Gannon direkt nach dem Spiel gesagt hat in der Pressekonferenz, hey, ja klar, startet Josh Dobbs nächste Woche, war der Plan am nächsten Tag, hey, wir kriegen ja noch Trade Value für Josh Dobbs, lass uns hier von ihm trennen, weil Kylers Return ist eh unmittelbar bevorstehend. Und insofern hast du schon eben noch gesagt, hättest sogar einen Cut und in Betracht gezogen. Also ist ja wohl ein Sixth-Rounder dafür, dass du den Spieler gegebenenfalls gecuttet hättest, damit du Platz für Kyler Murray auf dem Roster findest, wenn du nicht Clayton Tune irgendwie ins Practice-Squad getan hättest und Dobbs als Backup-Quarterback weiter behaltest hätten. Ich finde das absolut solide.
Deswegen habe ich ja gesagt, es gibt für mich eine positive und eine negative Seite.
Ja, aber ich finde, das darfst du nicht ins Verhältnis setzen, weil das sind zwei verschiedene Zeitpunkte. Also weißt du, was ich meine?
Ja, aber das Gesamtpaket habe ich halt betrachtet.
Ja, aber das darfst du nicht, sage ich ja gerade.
Doch, darf ich. Habe ich ja.
Ja, aber ich finde, das ist unverhältnismäßig. Ich kann es halt nicht machen. Das ist wie Äpfel und Birnen vergleichen. Es sind zwei unterschiedliche Zeitpunkte. Es sind zwei unterschiedliche Situationen. Und auch wenn du für einen Fifth Round oder einen Fifth Rounder abgegeben hast, jetzt noch einen Sixth Rounder für ihn zu bekommen, finde ich, ist A schon wild. Wie gesagt, Zeitpunkt und Leistung. Aber Vikings haben halt auch Need, ne? Also kann sein, dass das damit natürlich so ein bisschen verknüpft ist und dann halt noch so ein Conditional Pick dazu. Ich denke mal, das erfüllt gerade so den Sinn und Zweck von, ja, wenn Dobbs die Hälfte der Spiele für uns macht, dann kriegt er den zurück. Wenn nicht, dann behalten wir den halt, ne? Ja. Also alles in allem finde ich den Trade an sich sehr gut. Keine Frage. Du hast ein Lockerroom-Problem gelöst tatsächlich. Auch einfach, weil was wäre so ein bisschen die Mentalität im Team gewesen zum Beispiel? Hättest du Dobbs einfach gebencht? Ich weiß nicht, ein Quarterback, der dich wirklich durch so harte Zeiten begleitet, siehst du ungern gebencht, auch als Team, auch wenn Kyler zurückkommt gegebenenfalls oder wenn dann Clayton Tune starten sollte, irgendwie, irgendwann, irgendwo, ist immer schwierig. Und wie du sagst, am Ende des Tages gibst du Josh Dobbs auf dem Weg die Möglichkeit, in einem anderen System Anschluss zu finden, ihm als Mensch die Chance zu geben, da bei Minnesota aufzugehen. Also insofern alles Gute an ihn auf jeden Fall. Also er ist der klare Beneficiary in der Situation.
Es ist halt sehr gut für ihn, weil er trotzdem die Möglichkeit behält zu spielen. Der Quarterback, der vor ihm steht im Death Chart bei den Vikings, ist Jaren Hall. Da war Dennis wieder im Nachnamen schon ganz richtig. Und der GM der Minnesota Vikings heißt Kwesi Odofo-Mensah. Also der hat, wie du eben schon gesagt hast, Joshua, vollkommen gewusst, wen er anzurufen hat, um da einen Quarterback zu bekommen, der bei denen ein Need füllt. Und ich bin da eher bei dir, Joshua. Ich finde das eigentlich auch sehr gut, weil es ist so, dass chronologisch gesehen, nochmal vom Spiel, ja, Jonathan Gannon hat bestätigt, dass er an Josh Dobbs festhalten möchte als Starting Quarterback. Nachdem er sich den Film angeguckt hat, hat er Montag auf der Pressekonferenz gesagt, ja, wir haben das nochmal besprochen, wir haben uns das angeguckt, wir haben das gesehen. Nein, Josh Dobbs wird nicht für uns starten. Es wird Clayton Tune sein, wenn Kyler nicht rechtzeitig fit ist. Und ja, deswegen müssen wir mal sehen. Zu Kyler, der ganzen Kyler-Thematik kommen wir gleich, denke ich, nochmal. Und ich finde, du hast für Josh Dobbs was bekommen, wo du im Endeffekt noch einen Pick obendrauf bekommst, weil es ist ja einfach damit zu rechnen, dass er dann, wenn er das Playbook von den Vikings ein bisschen besser kennt, dann macht er dann einfach, ja, denke ich, auf jeden Fall über die Hälfte der Spiele für die. Also glaube ich, dass du dann da zwei Picks für ihn bekommen hast. Klar, am Ende bist du ihn losgeworden, er ist von deiner Payroll runter und du hast keinen, der da sitzt und denkt, ey, ich habe die ersten 8 Spiele gestartet, jetzt muss ich hier die ganze Zeit nur Backup spielen. Ich würde auch gerne wieder den Ball mal werfen. Du hast für ihn halt einfach auch eine, sag jetzt mal, rosigere Zukunft geschaffen. Und das ist ja eigentlich ganz angenehm für ihn auch an der Stelle.
Wie gesagt, er ist der klare Beneficiary in der ganzen Situation. Also von daher alles Gute an Josh Dobbs und wirklich höchsten Dank, dass er die ersten Wochen da mit uns durchgestanden hat. Ich glaube, da kann man nur den Hut vorheben. Du hattest jetzt gesagt, Jonathan Gannon hätte sich den Film angeguckt und daraufhin die Entscheidung getroffen. Das ist genau das, was ich... Ja, ich weiß, aber... Ich glaube nicht, dass es auf Grundlage des Films gewesen ist. Ich glaube nicht, dass Josh Dobbs gebencht worden wäre. Glaube ich nicht. Ich glaube, der Trade stand schon fest, als er in diesen Raum gekommen ist und gesagt hat, ich habe mit den Jungs geredet. es ist entweder Kyler oder Clayton. Ich glaube nicht, dass du Josh Dobbs gebencht hättest. Aber das ist hätte Fahrradkette, das wissen nur die. Das ist, sage ich mal so, für mich, als der da in der Pressekonferenz gesagt hat, Dobbs wird nicht mehr spielen für uns, war der Trade drin für mich.
Ja. Dann ging es ja wie folgt weiter. Jeder ist davon ausgegangen, dass die Cardinals nochmal aktiv werden, jetzt unabhängig von Trades, sondern dass die Cardinals nochmal aktiv werden, um einen weiteren Quarterback zu signen. Denn, Stand jetzt, hast du ein Quarterback auf dem Roster, weil Kyler Murray ist nach wie vor auf der Pup-List, der ist ja noch nicht wirklich wieder aktiviert worden. Du hast jetzt gerade nur Clayton Tune als sein Quarterback und dann hat man sich gefragt, ja gut, was werden die Cardinals denn jetzt tun? Und die Antwort kam am 1. November. Vorher kamen natürlich noch ein paar Practice-Squad-Moves. Wir haben O-Liner gesigned, haben einen D-Liner und einen Cornerback entlassen und haben Damian Williams, der sich am Fuß verletzt hat, und Jeff Smith, einen Wide Receiver, auf die Practice-Squad-Injured-Reserve-List gesetzt, worüber wir in Bezug auf das Spiel nachher nochmal genauer sprechen sollten, weil der Running-Back-Raum der Cardinals ist gerade ein bisschen dünn geworden. Und jetzt kommen wir zu dem angeteaserten Quarterback-Move. Die Cardinals haben Jeff Driscoll zum Practice-Squad geresigned und Andrew Bacchellia und Daniel Arias auch zurückgeholt. Und wir haben noch den Running-Back Hayson Hall zum Practice-Squad hinzugefügt. Also, um das jetzt mal gerade nochmal zusammenzufassen. Jetzt gerade trainieren in Arizona drei Quarterbacks. Und zwar ist es Clayton Tune und Jeff Driscoll. Und Kyler Murray trainiert auch für die Cardinals. Aber wie gesagt, ist er noch nicht aktiviert von der Pup-List. Jetzt lasst uns gerade nochmal über dieses Thema sprechen. Diese Aussage, Clayton wird starten, wenn Kyler nicht fit genug ist, lässt ja Spielraum in dieser ganzen Thematik. Ich glaube, ich würde mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich jetzt sage, dass wir drei nicht davon ausgehen werden, dass Kyler Murray jetzt in Cleveland startet, oder?
Nein, vor allem, weil als wir das erste Mal über die ganze Debatte gesprochen haben, als Kyler zurück ins Training gekommen ist, hatten wir schon für uns, oder ich zumindest für mich, weiß nicht, ob ihr damit einhergeht, aber gesagt, solange Kyler Murray keine Reps mit dem First Team sieht, wird er auch nicht spielen. Obgleich er aktiviert ist oder nicht, solange er keine Reps mit der First-Team-Offense sieht, wird er nicht Starter sein am Sonntag. Ist halt so. Ist für mich mein Take. Weil, also ich meine, ja, guck mal, allein im Training sagst du schon nur, ja, ist schön zu haben, aber eigentlich sind nur Spiel-Raps richtige Raps, okay? Und dann nimmst du aber die Trainings-Raps schon noch nicht mal mit dem First-Team, sondern ja nur immer noch mit Practice-Squattern und Second-Team dann, wenn überhaupt. Also von daher, Clayton Tune und Jeff Driscoll teilen sich gerade die First Team Training Snaps. Also von daher, ich sehe Kyler Murray nicht starten am Sonntag, nein. Einfach auf Grundlage dessen.
Ja, da bin ich voll deiner Meinung. Dennis, pflichtest du uns dabei oder siehst du es anders?
Nee, ich habe es ja damals schon in der gleichen Episode wie Joshua auch radikal, Joshua gerade erwähnt, habe ich ja auch gesagt, dass ich ihn gegen die Falcons sehe. Einfach auch, weil Cleveland ein unbequemes Spiel ist. Ne? Also die haben halt eine sehr starke Defensive Line. Die haben mit Myles Garrett auch einen immens starken Pass Rusher da. Und vielleicht willst du Kyler Murray nicht gerade auch bei diesem Spiel wieder zurückschicken.
Ist auch arschkalt da, also wenn man was mal so sagen darf. Da liegt gerade Schnee, ne? Also es ist jetzt auch nicht, was die Wetterconditions angeht, das Beste für den Körper, wenn du aus 25, 30 Grad Wüstenwetter kommst.
Das ist richtig.
Und ein Jahr lang kein Football gespielt hast.
Voll ja, das hat man damals ja auch schon angedeutet, dass das Novemberwetter in Cleveland auch rau sein könnte. Scheint es ja nun auch zu werden. Und also die ganze Konstellation auch mit dem, unabhängig jetzt von den First-Team-Raps, aber die ganze Konstellation mit dem Gegner, mit den ganzen Bedingungen, Konditionen, die da herrschen, spricht eher dafür, dass du noch eine Woche wartest. Du hast da jetzt keinen Druck, ihn spielen lassen zu müssen.
Nee.
Andererseits denke ich mir, also ja, wie gesagt, du willst Kyler Murray natürlich erstmal eineasen, das ist die eine Seite der Medaille. Andererseits könntest du einen Case dafür bringen, werf ihn einfach ins kalte Wasser, also im wahrsten Sinne des Wortes, weil es ist arschkalt da. Werf ihn einfach ins kalte Wasser. Lass ihn wirklich direkt wieder gegen eine Defense spielen, damit er wirklich so schnell Anschluss am Spiel findet. Wisst ihr, wie ich meine? Also, ich meine, was soll denn schiefgehen, dass er sich wieder verletzt? Ja, gut. Also, ich wurde dreimal auf Holz geklopft. Aber ich meine, was soll, also ich meine, Ansprüche, das Spiel zu gewinnen, hast du die? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Du hast immer den Anspruch, das Spiel zu gewinnen, aber realistisch gesehen weißt du nicht, ob du es gewinnst. Solltest du zumindest nicht, aber dazu kommen wir nachher. Und insofern, also das ist so die andere Seite der Medaille. Ich könnte auch ganz gut vertreten, wenn du einfach sagst, lass Kyler Murray starten, damit er halt schnell Anschluss findet. Und gerade gegen ein wirklich gutes Team wie die Browns momentan oder halt eine wirklich gute Defense, muss man leider sagen, wie die Browns momentan, ist es, sage ich mal, vielleicht einfacher, beziehungsweise findet Kyler Murray gegebenenfalls schneller wieder Anschluss und verdrängt gegebenenfalls auch so ein bisschen die Gedanken ans Bein, weil du dann einfach mit so viel anderem Zeug auf dem Feld beschäftigt bist. Was, um nicht zu sagen, gegen Atlanta bist du auch mit einer Menge Zeug auf dem Feld beschäftigt. Aber ich glaube, gegen Cleveland sieht das gegebenenfalls nochmal eine Ecke anders aus.
Ich glaube allerdings, um einmal bei deinem Gedanken gerade stehen zu bleiben, ich glaube, wenn es so wäre, dass er dann noch Gedanken an sein Bein verschwendet, wäre er nicht weit genug, um zu starten.
Ja, aber doch, ich glaube, ich meine, stell dir vor, du hast ein traumatisches Erlebnis, Lukas. Das erste Mal, wenn du die Aktivität, mindestens das erste Mal, wenn du die Aktivität wieder machst, nachdem du wirklich 11 Monate oder was nicht gespielt hast, du kriegst es nicht aus dem Kopf. Geht nicht. Das ist die menschliche Seite der Dinge. Kriegst du nicht raus. Du brauchst bestimmt 2, 3, wenn nicht mehr Spiele, um irgendwie wieder Anschluss zu finden oder das Ganze zu verdrängen. 100%.
Ich weiß ganz genau, was du meinst, weil ich hatte beim Tennis auch schon 2 Außenbandrisse. Ja. Also ich weiß, wie es sich anfühlt, danach zurückzukommen.
Es ja, und ist jedes Mal, wenn du bei dir in denselben Slide gehst, du kannst mir nicht sagen, dass du in dem Moment, wo der Slide stoppt, dir so denkst, oh, ich erinnere mich.
Ja, du versuchst vor allem am Anfang, gerade in der Außensaison auf der Asche, du versuchst halt einfach gar nicht zu rutschen, sondern ja, du versuchst durch die Bälle durchzulaufen. Natürlich, das ist halt einfach im Sportler drin. Du möchtest möglichst wenig dich verletzen. Vor allen Dingen, wenn du nach sowas zurückkommst, traumatisch, finde ich, trifft es auch ganz gut. Ich glaube nur, dass Kyler auf eine andere Art und Weise als wir Normalsterblichen vorbereitet wird, dass er da vielleicht positiver drauf gepolt wird, dass er mit seinen Gedanken woanders ist als bei seinem alten Verletzungsbild. Und das hoffe ich halt einfach für ihn, weil das könnte ihn selber nur hemmen. Und wenn ihn das hemmt, habe ich ehrlich gesagt die Sorge, dass man vielleicht auch feststellt, gut, Kyler Murray war mal in Arizona Quarterback. Weil also, im Endeffekt ist es ja so, dass das neue Coaching-Staff, der neue GM, Kyler auch auf dem Spielfeld sehen wollen, um zu gucken, ist denn überhaupt der große Vertrag, den Kyler bekommen hat, gerechtfertigt. Darum geht's am Ende ja. Deswegen wollen die ja sehen. Oder wollen sie ihn ja auch wirklich möglichst viele Spiele sehen.
Also ehrlich gesagt, mich würde es überraschen, wenn er nicht an diese Verletzung denkt, bei seinen ersten Snaps, die er auf dem Platz wieder ist. Einfach aus dem Grund, weil diese ganze Trainingssituation komplett anders ist als ein echtes Spiel. Die Defense im Training haut ja nicht so auf die Socken wie die Defense im Spiel.
Darf sie auch gar nicht.
Darf sie auch gar nicht, natürlich, klar. Alle möglicherweise Gespräche, die sie mit ihm führen, alle Vorbereitungen, die sie für ihn machen, hat mit der realen Game-Situation nichts zu tun. Man kann ihm darauf vorbereiten, aber mich würde es trotzdem überraschen, wenn er in der ersten Realsituation nicht daran denkt. Ne? Also es ist dann nur die Frage, wie gut das ausblenden kann. Wenn es, wie du sagst, hemmt, dann ist es negativ, dann kann es vielleicht auch zu einer weiteren Verletzung führen, weil er einfach mit dem Kopf woanders ist und in Situationen, wo er, ich sag mal, also sich auf einen Tackle vorbereiten muss, vielleicht sich nicht so mental auf so einen Tackle vorbereitet, sondern irgendwo an was anderes denkt, dann kann er sich verletzen, weil er dann vielleicht nicht nur die Spannung hat, um einen Tackle abzufangen. Mhm. Aber generell denke ich, er wird dran denken, würde mich überraschen, wenn nicht, aber er sollte da auch schnell wieder rauskommen aus so einer Situation.
Und das denke ich halt, also du brauchst halt einfach die Spielraps, ist halt so. Und deswegen kannst du wieder so einen Case dafür bringen, warum nicht schon gegen Cleveland, aber ich glaube, viel hängt da einfach von Kyler ab. Ich glaube, Kyler selbst kann die Entscheidung treffen, ob er spielen will oder nicht. Einfach weil, wie gesagt, das ist menschlich. Und ich glaube, auch der Coaching-Staff hat den Sinn dafür, wenn dein Quarterback sagt, er fühlt sich nicht ready, dann ist er nicht ready. Die werden den nicht auf dem Spielfeld zwingen. Und ich glaube, auch insofern sind die da, glaube ich, nicht so harsch, wenn du 2, 3 Spiele brauchst, um zu deinem alten Ich zurückzufinden. Und zwei, drei Spiele sind wirklich gut bemessen, weil ich finde, also man, es gibt verschiedene Trauma, klar. Die einen begleiten dich länger, an die anderen denkst du weniger lang. Frage ist, wie geht Kyler Murray? Jeder Mensch geht sowas anders um. Wir haben Kyler Murray noch nicht in dieser Lage gesehen, in dieser Situation. Das ist das erste Mal auch für ihn, dass er sowas überhaupt erlebt hat. Also insofern einfach wird einfach eine spannende Situation sein zu sehen, wie schnell kann Kyler Murray wieder Anschluss finden. Und deswegen kannst du, wie gesagt, finde ich, einerseits den Case dafür bringen, dann wirst du halt einfach auch gegen Cleveland rein. Feuertaufe. Tschu-tschu. Oder halt, du wartest halt mindestens noch eine Woche. Oder, ich meine, was heißt, wartest noch eine Woche? Wenn Kyler sagt, diese Woche er ist ready, dann wird er diese Woche spielen. Und wenn er erst nächste Woche sagt, er ist ready, spielt er nächste Woche.
Ja, ich stimme euch da jetzt im Endeffekt vollkommen zu. Ich glaube, dass auch, dass Kyler da selber die Wahl trifft, ob er spielt oder nicht. Und ich fände es nur Clayton Tune ein bisschen, jetzt mal, gegenüber beschissen, weil er ja quasi gerade als Starter announced wird, wenn Kyler nicht fit ist. Und ich sag euch, ich würde ihn gerne sehen. Ich möchte Clayton Tune einfach mal in der NFL-Situation sehen, nicht in den Preseason-Raps oder sonst was. Ich möchte ihn einfach in der NFL-Situation sehen, um zu gucken, okay, wie hat sich der Mann jetzt in den ganzen Trainingseinheiten bisher entwickelt? Was kann man von dem erwarten, wenn Kyler Murray sich verletzen sollte? Wie wird er auf dem Spielfeld aussehen?
Ich meine, ja, sorry.
Alles gut, da ist Cleveland natürlich, wie wir jetzt schon angesprochen haben, als Nummer 1 gelistete Defense in der NFL undankbar. Das ist einfach so. Aber wo nur unter Druck entstehen Diamanten, oder wie heißt der Spruch?
Ja, aber vielleicht sollte
Joker.
Ja, direkt einen reingedrückt, Lukas.
Zu Recht.
Aber
zu Recht.
Eine kleine Randnotiz. Was heißt hier unfair? Er ist sich, glaube ich, seiner Rolle als Backup-Quarterback genauso bewusst wie Josh Dobbs. Und wenn halt gesagt wird, unser Franchise-Quarterback ist zurück und Jonathan Gannon, diesmal war ich richtig, hat schon betont jedes Mal, Kyler ist der Franchise-Quarterback, dann kommt der Franchise-Quarterback zurück und dann bist du halt wieder degradiert. Ist halt so. Natürlich. Da ist nichts unfair, da ist nichts fair. Das ist einfach, das ist dein Job, das ist deine Pflicht, die machst du.
Ich würde mich übrigens auch, um da nochmal ganz kurz auf den Punkt zurückzukommen, ich würde mich auch sehr wundern, wenn wir ab Snap 1 den alten Kyler Murray sehen würden. Weil, wie wir schon gerade eben aufgedröselt haben, so eine Verletzung spielt im Kopf einfach mit. Und ja, deswegen.
Aber jetzt dreh das Blatt mal um. Würd's dich wundern, wenn es nicht so wäre? Wenn er wirklich so auftritt, als würde ihn nichts hemmen? Einfach von dem Gedanken her, der Competitor, der er ist. Der Athlet, der er ist. Der Wettkämpfer, der er ist. Würde es dich wundern, wenn er ungehemmt auftreten würde? Mich nicht. Also ich meine, man weiß es halt nicht. Ich kann in beide Richtungen ausschlagen.
Richtig. Du kannst für beide Theorien einen Case machen, was wir ja auch gerade hier eigentlich tun. Deswegen, ja, weiß ich nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich bin total gehypt auf das Comeback von Kyler, weil ich sehr gespannt bin, wie er aussieht. Weil, wir denken mal kurz dran, da draußen gibt es so viele Kyler-Hater oder Kyler-Daubter oder was auch immer, da muss man einfach, also ich fände es geil, wenn er den allen mal einfach direkt, ja, den Ficko zeigen würde und zeigen würde, so Bitches, damit habt ihr nicht gerechnet, I am back und ich zeige euch, was für ein Quarterback ihr in mir habt. Ich glaube, das würde alle Cardinals-Fans freuen, wenn das so wäre.
Und was machst du, wenn das Gegenteil passiert?
Dann weißt du, dass Kyler Murray vielleicht nicht der Quarterback ist für die Zukunft, den du dir erhofft hast.
Ich wollte sagen, ich meine, was soll passieren? So oder so, am Ende bist du schlauer.
Win-win. Deswegen ist für die Cardinals als Franchise ja das, was da in der Zukunft passiert oder was da jetzt in den kommenden Wochen passiert, auch sehr, sehr wegweisend. Wir haben es angesprochen. Man will ihn sehen, um ihn richtig evaluieren zu können.
Ne, ja, das gilt natürlich nur nicht für ihn. Um den Folgentitel vom Montag aufzugreifen, das gilt für alle im Roster momentan. Ja. Und ja, also insofern sind wir mal gespannt, was wird.
Ja, absolut. Dann würde ich gerade noch einmal ganz schnell das Transaction Wire der Cardinals zu Ende durchgehen. Wir haben schon drüber gesprochen. Der Running Back Raum ist gerade sehr, sehr dünn. Da werden wir jetzt gleich noch mal kurz drüber zu sprechen kommen, wenn wir den Injury Report ansprechen. Nur die letzte Notiz ist dafür nicht unwichtig, denn die Cardinals haben den Running Back Tony Jones von dem Practice Squad in den 53-Mann-Roster gesigned und haben dafür einen D-Liner in Kendall Wickes zum Practice Squad hinzugefügt. Deswegen lasst uns doch direkt zur Preview kommen. Die Arizona Cardinals spielen nämlich am kommenden Sonntag um 19 Uhr in Cleveland bei den Cleveland Browns. Und in guter alter Manier gehen wir mal zuerst auf den Injury Report ein. Nicht erschrecken, bei den Cardinals ist er, ja, ich würde sagen, normale Länge. Aber die Browns, da nehmen wir uns mal eine Viertelstunde für Zeit, weil der, holy moly.
Das ist wie Avatar-Aufbruch nach Schieß mich tot. Wie heißt der dritte? Wie heißt der dritte Avatar-Film?
Aufdruck nach
Aufbruch.
Nach,
ja. Wie heißt er denn?
Ah, nein, keine Ahnung.
Ah, verdammt. Aber das ist genauso wie der Film, der hat definitiv Überlänge.
Während ich das raussuche, suchst du den
Titel. Ich,
das können wir so nicht auf uns sitzen lassen. Also, die Arizona Cardinals haben folgende Player bei sich auf dem Injury Report stehen. Did not practice Tristan Colon, unser O-Liner, Emery DiMercado, der Running Back, und Michael Wilson, unser Wide Receiver. Als Limited Practice waren Chris Barnes, Greg Dortch und Kevin Strong gelistet und Full Participant war Kyler Murray. Hey, das war der Arizona Cardinals Injury Report, den hatten wir schon länger. Und Josh ist schlauer, der hat den
Titel. Ja, wir sind ein bisschen verstrahlt gewesen. Aufbruch nach Pandora ist tatsächlich ein Titel, aber ist offensichtlich Teil 1. Ich meine, das war klar. Und der dritte Teil heißt The Flow of Water. Oder The Way, The Flow of Water oder so. Gut, ja, ich bin ein Goldfisch. Aber ja, also definitiv Überlänge. Ja, danke, Dennis, danke.
Also ich muss ja zugeben, ich habe auch manchmal das Gedächtnis vom Goldfisch. Wenn ich die beiden Jungs hier so angucke, die wissen jetzt, wovon ich rede. Gehen wir weiter durch den Injury Report. Die Cleveland Browns haben folgende Spieler als Did Not Practice. Und jetzt?
Ja, Dennis, wir machen die nächste Viertelstunde Feierabend. Ne? Komm.
Community
Sache, ja.
Anschnallen. Es stehen drauf: David Bell, der Wide Receiver, Joel Bitonio, der Guard, Emery Cooper, Wide Receiver, Miles Garrett, Defensive End, Dewan Jones, Tackle, Greg Newsom, der Zweite, Cornerback, David Njoku, Tight End, war ja klar, Za'Darius Smith, Defensive End, Jedrick Willis Jr., Tackle, und Alex Wright, Defensive End. Das ist nur mal die Liste Did Not Practice. Und damit ist der Injury Report von denen noch lange nicht vorbei. Kommen wir zu den Limited Playern. Grant Delpit, Safety. Jerome Ford, Running Back. Mike Ford Jr., Cornerback. Sione Takitaki, Linebacker. Und Anthony Walker Jr., Linebacker, Limited. Und haltet euch fest, Deshaun Watson, Quarterback, Limited. Und es ist immer noch nicht vorbei. Es geht weiter mit Tony Fields, der zweite Linebacker, war Full Participant, und Cameron Mitchell, Cornerback, hat auch voll trainiert. Das ist nur der Injury Report gewesen von den Cleveland Browns. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Da steht gefühlt jeder zweite Spieler drauf.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Spieler stehen auf dem Injury Report und es ist Woche 9. Oh,
das ist schon echt krass. Vor allen Dingen, wenn wir auf diese ganzen Spieler zu sprechen kommen, die nicht trainiert haben. Also Miles Garrett steht ja als non-injury-related rest drin, aber auch mit einer Schulterverletzung. Also irgendwie ist bei dem ja beides. Und also das auch mit Emery Cooper, der in den letzten Spielen immer mal wieder einige wichtige Catches für die gefangen hat. Das, was da so gelistet ist, ist schon nicht ohne.
Ja, wie du sagst, aber vor allem, also ich meine, gerade die Non-Injury-Related Rest Days, also Joel Bitonio, da hat er wohl keine Verletzungsdesignation, bis auf dass er einen Resttag hatte. Aber zum Beispiel bei Za'Darius Smith wird die Nackenverletzung, die er hat, tatsächlich schwerwiegender gehandelt, als zum Beispiel das kleine Schulterpieksen, das Miles Garrett plagt. Also von daher, das ist nochmal unterschiedliche Grade und die nächsten Tage werden da definitiv mehr Erkenntnis zeigen, also mehr Einsicht zeigen oder Einsicht geben, so rum. Aber zum Beispiel auch David Njoku, unheimlich gut ausgesehen, auch nicht trainiert. Und der hat keinen Rest Day. Also unabhängig davon, ob die Spieler am Ende spielen oder nicht, du hast extrem viele Bumps und Bruises bei den Browns und das in Woche 9. Und das kann eine Menge Rotation bedingen, muss nicht, aber allein, dass du diese Verletzungen und all diese Bumps und Bruises im Hinterkopf hast, bedingt dich schon, beeinflusst dich schon. Also insofern, es ist auf jeden Fall schon mal keine gute Ausgangssituation, sagen wir so.
Ja. Wenn wir jetzt einmal kurz zu unseren Bumps and Bruises kommen, da kommen wir mal direkt zu der Thematik unser Running Back Raum, weil Mary DiMercado hat gestern nicht trainiert und wurde heute in Open Portion of Practice auch nicht gesehen. Genauso wenig wie Michael Wilson, den klammern wir jetzt kurz für diese Debatte mal kurz aus, weil Michael Wilson ist ja ein Wide Receiver, wie ihr alle wisst. Mary DiMercado did not practice mit einer Toe Injury. Und jetzt, wenn ich mal kurz überlege, im Depth-Chart haben wir noch stehen Keonta Ingram, jetzt Tony Jones und wer steht noch mit drin? Weil Damian Williams hat auch den Weg auf Practice Squad Injury Reserved gefunden. Oder sind das die einzigen beiden? Da müsste ich jetzt gerade selber
einmal nachschauen. Warte. Nee, da ist doch noch jemand. Als ob mir jetzt der Name entfallen, das ist ja frech. Ja, während Dennis mal ganz kurz sein Setup umräumt.
Running Back stehen jetzt gerade im Depth-Chart der Cardinals wirklich Emery DiMercado und Keonta Ingram nur drin. Also wir haben Stand jetzt fürs Spiel Keonta Ingram und Tony Jones als Running Backs aktiv.
Ja, zählt Rondae Moore noch dazu. Aber ja, gut.
Du hast DiMercado noch gar nicht ausgeruht. Also nur weil er jetzt noch Practice gemacht hat, heißt nicht, dass er nicht spielen wird. Bei der C-Verletzung kommt es halt darauf an, was es tatsächlich ist. Aber wenn man das öfter schon bei Running Back gesehen hat, dass sie C-Verletzungen haben, viele haben trotzdem gespielt. Ne? Also muss man abwarten, was da wirklich hintersteckt. Weil C-Verletzung kann alles sein. Ne? Sag mal, umgeknickter C-Nagel ist halt auch blöd, aber wenn das C gebrochen ist, ist es natürlich auch schmerzhaft. Also keine Ahnung, was da hintersteckt. Weil das ja auch nicht genauer definiert wird, was da am Zeh los ist und welcher Zeh das ist, ob es jetzt der große Onkel ist oder irgendwie so ein kleiner Zeh am Rande. Also wenn du das kannst, du kannst halt vieles auch festtapen oder halt mit einer Spritze mal so ein bisschen ruhig stellen für so ein Spiel. Und gerade Running Backs sind ja in der Beziehung auch hart im Nehmen, ne? Also die spielen dann auch schon gern mal. Und ich kann mir vorstellen, dass DiMercado auch eher die Chance suchen wird zu spielen, wenn es, außer es geht gar nicht, weil er ja auch gerade die Chance hat, die Raps oder die Snaps zu sehen, die Carries zu bekommen. Und ich glaube, der wird Teufel tun, um das jetzt wegen ein bisschen Aua nicht wahrzunehmen.
Absolut, klar. Aber wie du schon richtig gesagt hast, da ist halt einfach auch die Frage, inwieweit ist er durch seine Zielverletzung limitiert? Vielleicht ist es auch einfach so, dass man sagt, hey, weißt du was, du bist unser Running Back Nummer 1, deswegen komm, beruhig dich. Ich reg dich auch auf, dass du nicht trainieren kannst, aber beruhig dich. Du kommst zum Ende der Woche mehr ins Training. Das wird man dann sehen. Ich würde ihn jetzt auch nicht ausruhen, also weil, warum? Dafür haben wir einfach zu wenig Infos, aber ist natürlich einfach eine Positionsgruppe, die man jetzt gerade in Arizona ganz besonders im Auge behalten muss, weil sie ist halt gerade echt dünn.
Vor allem, aber ich meine, um nochmal die Wichtigkeit zu unterstreichen, warum wir uns gerade über die Running Backs so viel Gedanken machen und nicht zum Beispiel um Michael Wilson. Das Passspiel hat die letzten Wochen nicht geglänzt und es ist auch nicht unsere Identität. Ja, das Laufspiel hat sich über die ersten 9 Wochen wirklich als die Identität der neuen Arizona Cardinals herauskristallisiert und nachher, wenn wir so ein Auge auf die Cleveland Browns schielen, werden wir ja eine Menge davon wiedersehen. Und dann brauchst du natürlich A, hochkarätige Running Backs und wir sind da schon auf Emory DiMercado ausgewichen. Nicht, dass er nicht gut gespielt hätte. Bitte, versteht mich nicht falsch. Aber hochkarätig ist er jetzt auch noch nicht. Ist kein James Conner. Ja? Und insofern ist natürlich jeder weitere Verlust im Running Back-Raum ein Stich in unsere Identität und irgendwann kannst du das nur noch auf gewisse Art und Weise kompensieren. Irgendwann gerätst du auch da an den Boden des Rosters und hast halt kein Talent mehr da stehen oder halt sehr wenig Talent. Und gerade daher ist ja die Running Back Position für uns so relevant.
Auf welcher Position wird denn das Rushing Play der Arizona Cardinals gerade in der NFL gelistet? Wisst ihr das?
2.
Dennis?
Nö.
3.
Sind wir in Platz abgerutscht? Frech.
Ich meine, wir sind in Platz abgerutscht. Bitte frag mich jetzt nicht, wer auf Platz 1 und 2 sind. Das kann ich jetzt gerade nicht auslesen aus der Grafik, die ich jetzt hier vor mir habe. Ja. Aber wir sind an 3 und das Rushing Play der Cleveland Browns ist an Position 8.
Nach welcher Metric?
Das ist
Yards per Attempt oder
Yards per Game. Ich glaube, das kann ich dir gerade nicht sagen. Das ist ja dieses typische League Rankings, was NFL.com immer bei sich in den Previews der Spiele, meine Güte, ist das schwer.
Ja, weil NFL Team Rushing Yards per Game sind wir tatsächlich nur noch an vierter Stelle hinter Miami, Cleveland und Baltimore. Und dann sind wir in Rushing Yards per Attempt. Nee, warte. Rushing Attempts per Game. Ups, falsches Stat geöffnet. My bad. Rushing Yards per Game, Rushing Attempts per Game. Rushing. Ich find's nicht. Frag mich nachher nochmal.
Alles gut. Aber wenn wir jetzt mal nur diese Grafik der NFL uns nochmal angucken.
Hab's.
Da sind.
Darf ich noch? Ja,
dann hau raus.
Ja, klar. Also, es ist Yards per Attempt haben wir 5,1 und sind immer noch an zweiter Stelle hinter Miami mit 5,9.
Okay, dann ist ja sehr interessant, wie die NFL, mit welchen Metrics hier gearbeitet wird. Das müssten wir dann nochmal rausfinden.
Vielleicht ist das so ein gesunder Durchschnitt, weißt du, aus verschiedenen Metriken des Laufspiels.
Kann ja sein. Das kann ja gut sein.
Ja.
Wenn wir jetzt nochmal gucken, wir haben schon gesagt, dass die Defense der Cleveland Browns an 1 gelistet ist. Unsere Defense ist an 29 gelistet. Wenn wir jetzt einmal gucken, wo die Offense unserer beiden, also unserer Cardinals und der Cleveland Browns gelistet sind, da sind die Browns an 22 und wir an 16 gelistet, denn das Passspiel der Browns dieses Jahr ist insgesamt nur an Stelle 30 gelistet und das von den Cardinals an 22.
Und das soll was heißen, wenn du im dritten Viertel nur 60 Yards gepasst hast.
Das ist vollkommen richtig. Und du jetzt, letztes Wochenende, das erste Mal wieder einen Touchdown im vierten Quarter geworfen hast.
Ja, aber werden wir doch mal ganz konkret. Also unabhängig davon, wo rankt was und wie rankt wer, geht es um Matchups. Jedes Spiel wird durch Matchups bestimmt. Und ich greife jetzt einfach mal direkt vorweg und nehme mir ganz kurz den Hut hier und stelle den Elefanten kurz in den Raum. Ich denke, wir alle wissen, welches Matchup so ziemlich das volatilste ist am Wochenende. Ja, danke, dass ihr mir die Hüte gebt von euch.
Gerne.
Es ist Myles Garrett gegen unsere O-Line. Myles Garrett hat zum Beispiel das Spiel gegen die Colts einfach single-handedly gewonnen. So. Myles Garrett macht eine unheimliche Saison. Die Cardinals haben zwar gezeigt, dass sie zum Beispiel gegen die 49ers, dass die O-Line der Cardinals definitiv dazu in der Lage ist, so einen dominanten Pass-Rush auch mal ein Spiel lang zu unterdrücken. Aber Myles Garrett hat, ich glaube, man kann es ganz guten Gewissen sagen, mit die beste Saison eines individuell defensiven Spielers derzeit. Für mich ist er ganz klarer Anwärter jetzt zum Status Quo für Defensive Player of the Year. Der ist der One-Man-Wrecking-Crew momentan. Der ist der One-Man-Show. Es ist komplett wild, was der da abreißt. Und gerade aus dem Bereich, wo er am liebsten arbeitet, nämlich so ein bisschen A- und B-Gap, also so, weißt du, so aus Inner O-Line, weißt du, auf Guard, Center und so weiter, sehen wir echt nicht geil aus momentan. Ist halt so. Ich halte Froholt wohl öfter mal von Patrick Queen vernascht, okay, auch immer ein blödes Matchup. Aber auch gerade Dennis Daly, der jetzt letzte Woche das erste Mal auch gestartet hat. Ja, es ist halt einfach kein Matchup, das wirklich einlädt, um von den Cardinals gewonnen zu werden. Also von daher, das ist definitiv, ja, eine Sache, auf die man ein Auge werfen muss und wo der Quarterback, der am Ende des Tages für uns starten wird, auch definitiv ein Auge drauf haben wird, wo ist Myles Garrett zu jedem Snap. Jeden Snap musst du den auf dem Radar haben.
Das ist absolut so. Deswegen finde ich ja auch, ist der Injury Report von den Browns eigentlich so brisant, weil da ja nicht nur ein Myles Garrett draufsteht, nein, da steht auch ein Alex Rider Defensive End mit drauf. Also
Oder Darius Smith.
Also die sind da echt, hui, sehr angeschlagen. Da muss man natürlich wirklich nochmal gucken, wie jetzt wirklich die Game Decision für die einzelnen Spieler dann heißen wird. Weil das kann dem Matchup gegen einen Myles Garrett natürlich helfen. Weil wenn du so hochkarätige Namen wie Darius Smith oder halt den angesprochenen Alex Wright auf der anderen Seite stehen hast, dann ist es halt immer nicht so einfach, einen Spieler zu doppeln und somit rauszunehmen.
Ja, aber wobei, das kannst du auch nicht ganz als Argument anführen, weil während die Cardinals gegen die 49ers geschafft haben, extrem gut auszusehen sind und die sind auf jeder Position einfach brillant besetzt, mal ganz unabhängig davon, dass sie für Chase Young getradet haben jetzt, Danach die Woche gegen die Rams hast du ausgesehen wie Schweizer Käse. Also, und das sind alles Nobodies gewesen, mit Ausnahme von Aaron Donald, okay? Also von daher, da kannst du auch keine Regel draus machen. Das ist halt wirklich, wie gesagt, Woche zu Woche, Matchup für Matchup. Aber entweder du siehst ja gut aus gegen Miles Garrett oder tust es halt nicht. Aber ich sag so, die Chancen stehen nicht gut.
Nee, das ist vollkommen richtig. Deswegen, ich glaube, wir haben jetzt das grobe Augenmerk dieses Spiels besprochen. Wir sehen, ich sage einfach mal, wir sehen höchstwahrscheinlich Clayton Tune starten. Das ist einfach mein Empfinden. Und da können wir halt gespannt sein, was uns unser Rookie da auf den Platz bringen wird. Deswegen würde ich euch jetzt um eure Predictions bitten.
Was? Warst du schon mit dem Analyseteil?
Wenn du noch Themen hast, hau raus.
Er gibt ja nicht nur Miles Garrett.
Dann mach weiter.
Ich meine, du hast gerade Clayton Tune angesprochen, da kannst du halt anknüpfen. Was würdest du tun, wenn du der Defensive Coordinator der Browns wärst?
Ich würde ihn verwirren. Ich würde versuchen, ihm immer andere Looks zu geben, um ihn einfach zu confusen.
Das ist die eine Sache, die du machen kannst. Ich würde ihn einfach nur blitzen. Ich würde ihn totblitzen. Ich würde den ganzen Tag blitzen. Den ganzen Tag. Ja, Dennis, komm.
Ich wollte exakt das sagen. Ich würde ihm einfach nur immer die Jungs vor die Füße stellen, so schnell ich kann, um ihn so unter Druck zu setzen, dass er gar nicht weiß, wo hinten und vorne ist, dass er gezwungen wird, Entscheidungen zu treffen, wo die Wahrscheinlichkeit als unerfahrener Spieler, schlechte Entscheidungen zu treffen, sehr groß ist. Ich wollte ihm einfach immer nur sagen, Miles, hallo, hier bin ich.
Ich würde dem einfach alles ins Gesicht werfen, was ich habe, bin ich ehrlich. Irgendwas muss er ja fangen. Also, wenn ich hier Browns Defensive Coordinator wäre, ich würde ihn blitzen, all day long. Gerade auch, weil, ich meine, das gehört zum Rookie-Sein dazu, keine Frage. Vielleicht hat er auch einen besseren Tag, vielleicht hat er bessere Snaps. Aber wir haben es in der Preseason ja auch schon gesehen, gegen die Vikings. Da wurde er von dem Blitz einfach, komplett übersehen. Den Blitz in Cornerback, Forced Fumble. Und dann hatten die Vikings den Ball an der 2-Yard-Linie oder was war das? Also, das gehört, wie gesagt, das gehört zum Rookie-Sein dazu und das kann jeder mal übersehen. Aber gerade wenn du Clayton Tune jetzt starten solltest und wenn du einen Rookie startest, wirf dem alles entgegen, was du hast. Vor allem, wenn das Backfield bei den Browns ja auch so solide ist. Ja, ist ja jetzt nicht so, dass die nur frontlastig wären. Nein, die sind ja überall absolut hochkarätig besetzt derzeit. Zumindest defensiv. Also von daher, das wird auf jeden Fall ein Matchup, das wird sich sehen lassen können, wie geht die Cleveland Browns Defense gegen unsere Offense vor. Und wie gesagt, ich würde all day long blitzen gegen Clayton Tune. All day long.
Ich habe da aber noch einen anderen Punkt. Das ist sehr schön, dass du mich da gerade eben gebremst hast. Vielen Dank dafür.
Natürlich.
Ich finde aber auch, dass das andere Matchup, unsere Defense gegen die Offense der Cleveland Browns, sehr spannend sein kann.
Ja.
Denn die Frage ist, kommt Deshaun Watson zurück oder nicht? Weil er trainiert heute wieder voll. Es sieht wohl alles danach aus, dass er wieder starten wird.
Tut er das?
Aber wir wissen.
Also voll trainieren?
Ja, tut er.
Okay.
Aber da wäre die Frage, die ich mir so stelle: Er sah letztes Mal, als er von seiner Verletzung zurückkam, er hat selber gesagt, er war überrascht, er kam zu früh zurück. Er sah richtig scheiße aus. Und er hat, glaube ich, 3, 4 oder 5 Snaps nur gespielt, hat sich dann verletzt, beziehungsweise war kurzzeitig in Evaluation for a Concussion, kam dann da raus aus dem Zelt, hatte keine, aber wurde auch nicht wieder eingesetzt. Also, ja, finde ich, diese Personalie ist halt sehr, sehr spannend, weil Deshaun Watson hinter seinen Möglichkeiten spielt, bisher in Cleveland. Und da wird einfach interessant zu sehen, wie dieser Quarterback mit einer Defense, die sehr, sehr physisch spielt und ja, durchaus auch unangenehm sein kann für einen Quarterback, da einfach mal zu sehen, wie er damit umgeht.
Du hast es gerade, das will ich, der Aussage von dir gerade war für mich der Knackpunkt des Ganzen begraben. Sie kann gut aussehen, okay? Kann. Weil zum Beispiel die eine große Frage dann auch gegen den Deshaun Watson ist, kommt der Pass-Rush an oder nicht? Und in der einen Woche, du rushst nur mit 3 und wir haben 4 Sacks. Und in der anderen Woche rushst du mit 6 Leuten und du hast keinen Sack. Es ist natürlich, wie gesagt, immer eine Sache von Matchups und hast du nicht gesehen. Aber es kann gut aussehen. Und das ist die große Frage. Wie wird zum Beispiel auch der Pass-Rush aussehen, den die Cardinals dann entgegenbringen? Ich sehe ihn nicht blitzen, Nick Rallis, sehe ich nicht. Wenn, dann lässt du wieder nur 3 rushen und droppst 8 in Coverage oder sowas. Falls du wirklich sagst, ja, Deshaun Watson ist genauso mobil wie Lamar Jackson, ich stelle den lieber vor eine Herausforderung und lasse ihn den Ball in enge Fenster werfen, als dass ich ihn mich totlaufen lasse oder tot passen lasse oder wie auch immer. Also von daher, das sind natürlich so Nuancen, die dann am Ende spielentscheidend sind, aber dementsprechend die Krux, wie gesagt, in der Aussage bei dir war in dem kann. Und es kann wirklich gut aussehen und der Trend ist dein Freund, ne? Der Trend ist your friend. Zieht den Joker, wenn ihr wollt, ist mir egal, aber in beiden Spielen, wo die Cardinals sowohl Jalen Thompson als auch Buda Baker auf dem Platz hatten, haben die Cardinals weniger als 20 Punkte zugelassen. Ah nee, warte mal, vollkommen gelogen. Jetzt habe auch ich mal einen richtig verwirrten Moment gehabt. Lukas, du bist nicht der Einzige heute. Ja.
Hast du gerade gesagt, wir haben
ja
weniger?
Ja, habe ich gesagt. Ja. Also das kannst du. Nein, weißt du was? Streich es nicht. Jeder soll mitbekommen, dass jeder von uns mal einen mentalen Aussetzer hat. Aber auch, also um nochmal daran anzuknüpfen, Seattle hatte 20 Punkte, Washington hatte weniger als 20 Punkte, die Baltimore Ravens hatten zwar mehr als 20 Punkte, aber wir hatten darüber gesprochen, die hatten zweimal wirklich ein sehr, sehr kurzes Feld zu gehen, daraus sind 14 Punkte resultiert und summa summarum hatten die Baltimore Ravens hatten wie viele Yards total? 268. Das ist absolut, absolut genial. Also insofern, die Defense sieht wirklich mit diesem Tandem Jalen Thompson, Buda Baker komplett anders aus. Und dementsprechend bin ich auch besonders auf die Seite des Balls gespannt.
Ich muss auch noch ein bisschen zurückrudern mit meiner Aussage über Deshaun Watson, denn er hat vor 4 Stunden eine Pressekonferenz gegeben oder wurde zumindest interviewt,
ja,
wo er gesagt hat, dass he is not sure if he'll be able to play a Sunday versus Arizona.
Natürlich ist er das nicht. Sagst du ja jetzt nicht, dass er spielen wird. Ist ja klar.
Nein, Adam Schefter betitelt er so schön als another week of uncertainty. Ja, also ja, mal gucken, was wir dann am Ende des Tages davon sehen werden. Aber ja, es ist mit ihm unsicher. Ich meine, ich dachte, ich hätte gelesen, dass er heute voll trainiert. Nein, er ist nur zurück im Training seit gestern und ist als Limited nach wie vor gelistet. Aber das wird sehr interessant. Es kann ja auch PJ Walker starten. Aber selbst da wird es interessant, was PJ Walker...
Ich habe ein PJ Walker-Trauma.
Ja, das kann ich total verstehen. Ich bin da auch kein unbelastet, sagen wir es so. Aber das wird sehr interessant sein, egal welchen Quarterback wir spielen, wie unsere Defense in dieser Woche aussehen wird.
Ja, aber so oder so, wenn PJ Walker starten sollte, der hat auf jeden Fall noch ein Hühnchen mit der NFC West zu rupfen. Weil so wie das Spiel letzte Woche gegen die Seahawks geändert hat, willst du eigentlich kein Spiel enden lassen. Ich sag's, wie es ist. Das war schon sehr, sehr traurig. Das war wirklich sehr unglücklich.
Ja, das stimmt.
Und dass die Seahawks das gewonnen haben, ist auch frech. Egal.
Das ist auch richtig.
Ja. Das steht auf einer anderen Seite.
Ja, auf dem anderen Blatt. Mit dem beschäftigen wir uns nicht.
Ja.
So, damit haben wir den Preview-Teil aber abgeschlossen. Dann sagt mir doch mal eben, Dennis, du warst so still. Sagt mir deine Prediction, please.
Also, ich denke, ich habe gerade noch mal eben nach dem Wetterbericht für Cleveland geschaut. Also Joshuas Prognose mit Schnee funktioniert nicht. Es sind 13 Grad Sonnenschein und 1% Regenwahrscheinlichkeit angesagt für Sonntag.
Auch bei 13 Grad kann Schnee liegen.
Ja, aber nicht, wenn Sonnenschein angesagt ist und 1% Regenwahrscheinlichkeit. Also es sieht nicht nach Schnee aus. Das heißt, wir werden nicht im Invisible-Modus spielen mit weißen Trikots und weißen Hosen und einfach übersehen werden von der Defense. Das wird nicht funktionieren. Wäre vielleicht die größte Chance gewesen. Deswegen sage ich, die Cardinals werden das Spiel verlieren. Einfach, weil, du hast es ja schon angesprochen, unsere O-Line sehr wahrscheinlich nicht in der Lage sein wird, die Defense der Browns zu stoppen. Und da im Speziellen halt auch Miles Garrett.
Ja, okay. Schmeckt mir nicht ganz. Wirst du, denke ich, verstehen.
Ja, du bist hier immer nur positiv, was es kommt.
Das stimmt nicht. Ich habe zuletzt auch gesagt, dass wir verlieren. Ich habe Jahr nicht gesagt, dass wir gewinnen.
Alles gut.
Gut. Josh.
Ja.
Also, sag es einfach. Sag doch, nimm doch einfach mal den Hot Take, den du eben schon gebracht hast, als wir hier eingestiegen sind.
Dass die Cardinals das Spiel gewinnen?
Ja, du musst es, ja, auch.
Ja.
Ich wollte eigentlich auf deinen Hot Take hinaus.
Dass ich gut aussehe? Okay, nein, okay, das. Okay, Entschuldigung.
Egal, komm, lassen wir das.
Nee, ich weiß nicht, welchen Hot Take du meinst.
Den du eben zu uns gemacht hast, dass die Cardinals die nächsten drei Spiele gewinnen.
Ach so, ja, die Cardinals gewinnen die nächsten drei Spiele, habe ich das schon erwähnt? Nee, und da schließt natürlich das Spiel gegen die Browns ein. Leute, Mensch, ihr braucht ein bisschen mehr Optimismus. Ihr braucht einfach ein bisschen mehr Joshua in eurem Leben. Leute, lasst es euch von mir gesagt sein. Letzte Woche gegen die Ravens, ich hatte auf Dobbs gesetzt, war das falsche Pferd. Aber ich sag euch eins, wir gewinnen gegen die Cleveland Browns, obgleich welcher Quarterback startet, obgleich welche Performance, weil wir werden einfach gewinnen. Irgendwie wird es einfach funktionieren, ich sag's euch. Ich habe keine Gründe dafür, es ist einfach so.
Möchtest du noch irgendwie ergebnistechnisch? Oder sagst du
Two-Scoring Game, safe, mindestens. Klar. Ich weiß auch nicht, wo ich das nehme. Aber, ja, irgendeiner muss ja die optimistische Schiene hier fahren, bin ich ehrlich. Und ja, Dennis ist mehr so pessimistisch unterwegs. Lukas, bei dir habe ich das Gefühl, du gehst mit einer sehr realistischen Note gleich an den Start. Und ich bin wirklich, ich bin der durchgängige Optimist. Ja, also von daher.
Du würdest behaupten, wenn ich sage, die O-Line wird der Defense-Line der Browns nicht standhalten, ist auch pessimistisch und nicht realistisch?
Ich glaube, die O-Line wird die Defensive Line der Browns dominieren.
Okay, das ist ja schon fast crazy prediction, Alter. Okay, gut. Aber ich würde jetzt mal den Prediction-Teil mit meiner Prediction abschließen wollen. Und zwar, ja, zweimal in der Woche Joshua reicht nicht. Das ist vollkommen richtig. Ja, da braucht man auch ein bisschen mehr. Ich würde sagen, wir gewinnen. Wir gewinnen
das Spiel. Ja, komm jetzt, Lukas.
Ja, wir gewinnen das Spiel.
Auf den Zug.
Die Defense wird unfassbar gut aussehen. Die wird von den Cleveland Browns richtig wenig zulassen. Und PJ Walker nochmal richtig den Arsch versohlen. Und unsere Offense wird solide aussehen. Clayton Tune wird auch gut aussehen. Deswegen gewinnen wir das. Aber es wird am Ende spannend. Die Cardinals werden uns wieder ein paar Jahre Lebenszeit kosten, weil es so spannend wird. Aber wir werden knapp mit einem Field Goal gewinnen.
Geil.
Das ist meine ganz, ganz, ganz geil spontane Aussage.
Egal, gewonnen ist gewonnen. Ob mit 2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Punkten, ist egal. Gewonnen ist gewonnen.
Sagt keiner mehr nach.
Exakt.
Dennis, du bist dran.
Leute, heute wird's wild. Heute wird's so wild, dass ich auf Joshuas Reaktion gespannt bin. Erinnert ihr euch noch an meine crazy Prediction, wo ich gesagt habe, Matt Prater ist so von diesen fehlerhaften Holes genervt, dass er die Dinger, also die Field Goal Versuche aufnehmen wird und zum First Down wirft?
Yes, ja.
Kennst du noch meine Reaktion, Joshua?
Ja.
So, und das Ganze wird heute nochmal getoppt. Nicht von mir. Und deswegen werde ich heute auch mir nicht die Ehre geben, die letzte Crazy Prediction rauszuhauen, sondern die wird heute jemand anders die Ehre haben, die zu haben. Der hat es mir privat geschrieben, deswegen kennt ihr sie auch nicht. Und ja, starten wir doch erstmal mit den ganzen anderen Crazy Predictions, die auch gut sind, aber nicht so wild wie die letzte.
Hast du eine Sprachnachricht und wir spielen das Memo ab? Oder ist eine Nachricht und du liest sie vor?
Genau, ich lese sie vor.
Okay.
Aber wir fangen erstmal an.
Dann lass uns doch den Spannungsbogen aufbauen. Was hältst du davon?
Ja, ich fange mit Sven an. Wie immer.
Fangen wir mit Sven an, wie immer.
Da unsere O-Line noch nicht zu den sattelfestesten zählt und wir auf eine sehr starke Defense treffen, wächst sie über sich hinaus und lässt maximal ein Sack zu.
Das ist schon eher meine Richtung.
Das ist das, was du auch gesagt hast. Im Gegenzug liefert unsere Defense aber ab und kommt sechsmal zum Sack.
Hui.
Mhm.
Schmackofatz. Dann würde ich einfach mal direkt weitermachen mit der von Dominik. Dominik schreibt via Instagram, Kyler schockt die NFL bei seinem Comeback, wirft für 5 Touchdowns und läuft selber für einen 45-31 für die Cardinals.
Vorausgesetzt, Kyler kommt zurück. Aber das kannst du ja auch schon in den Prediction-Teil mit reinziehen. Ja. Ich mache einfach mal weiter mit der, dessen Name nicht genannt werden darf, weil Lukas Screenshot-Klingelton auf Stumm hat und deswegen sehe ich nicht, wer das ist.
Du beruhigst dich. Du hast jetzt gerade einen so langen Text vorzulesen. Das sind zwei Screenshots und dann wirst du sehen, von wem sie ist.
Ach so, das ist von Sascha. Hey Sascha! Ja, gut.
Erkennst du das Bild nicht?
Nein, das Bild habe ich nicht erkannt, Dennis. Wer bin ich denn?
So. Der Joshua, ja, ich weiß, der Goldfisch.
Also, Sascha hat eine Crazy Prediction geschickt, die über zwei Screenshots weit geht. Und deswegen hören wir uns die jetzt mal gemeinsam an. Week 9. McBride lässt sich nicht lumpen und knüpft in Cleveland an, wo er gegen die Ravens aufgehört hat. Er weiß, als Starting Tight End zu glänzen, so pflückt er sich zwei Touchdowns und eine Two-Point-Conversion aus der Luft. Das Spiel beendet er mit mindestens 125 Yards after Catch. Sieg haben mit 17 zu 28. Season Crazy Prediction. Die Cardinals nehmen den Ehrenmann Lukas beim Wort. Letzte Folge, Minute 4:55. An der Stelle Chapeau, dass du die Stelle rausgesucht hast. Und legen diese Woche den Grundstein für ein phänomenales Comeback. Die Jungs starten eine unaufhaltsame Siegesserie, an dessen Ende Arizona bei 10-7 steht und sich so knapp eine Wildcard sichern kann. Wir deutschen Fans dürfen nach der Saison, wenn der Ehrenmann Wort hält,
seine Skills an der Partystange bestaunen.
Wobei dürfen ein dehnbarer Begriff ist. Rise up, der Sascha. Also ich wollte gerade sagen, gerade der Teil mit der Stange gefällt mir besonders. Ja, Lukas?
Ein weiterer Punkt, worum es heute wild wird, ne?
Oh ja. Man muss wirklich sagen, Chapeau, da ziehen wir alle drei virtuell den Hut. Sascha, richtig gut.
Ja. Richtig gut. Und du ziehst hoffentlich an die Stange, wenn es so weit kommt.
Also, ich habe es ja hier gesagt und knapp 400 Leute haben die Folge auch gehört. Also,
aber dann zieht er sich auch aus?
Nein. Nee, das macht dann aber Super Bowl-Gewinn.
Ich mache das so, wie ich es an diesem verrückten letzten Wochenende auch gemacht habe. Okay. Da hatte ich Sachen an. Puh, da war ich, sagen wir mal so, ich war schön warm eingepackt. Ja? Gut.
Ja. Da fange ich mal heute direkt an. Wenn ich nicht den Schluss mache, mache ich den Anfang. Ich mache es kurz. Clayton Tune hat ein perfektes Quarterback-Rating.
Oha. Das war ein Statement in der NFL im ersten Spiel.
Ja, nicht schlecht.
Vor allem auch gegen diese Defense.
Absolut, ey.
Ja.
Das schmeckt.
Ich knüpfe mit meiner an. Ich muss Dustin Hopkins auch noch auswechseln, weil... Also ich habe Dustin Hopkins, den Kicker der Cleveland Browns, momentan noch in meinem Fantasy-Lineup, aber der wird ausgewechselt. Aus folgendem Grund. Unsere Defense hält die Cleveland Browns zu exakt 0,0 Punkten.
Okay.
Und selber scoren die Arizona Cardinals unter Clayton Tune 3.
Jetzt holen wir alle natürlich nicht den Taschenrechner raus.
3 Punkte oder 3 Scores?
3 Punkte.
Gut.
Ich habe zwar gesagt, wir gewinnen mit einem Two-Scoring-Game, aber das ist Teil von der Crazy Prediction natürlich. 3-0 gewinnen die Cardinals gegen die Cleveland Browns. Meine Crazy Prediction. Gern geschehen.
Das war crazy. Jetzt komme ich und ich sage euch, unsere Defense hat sowas von Bock, die interceptet, egal wer da startet. Ob das Sean Watson oder PJ Walker. Sie intercepten den gegnerischen Quarterback mindestens 4-mal. Davon geht's 3-mal für einen Pick-6. Und die Sack-Anzahl wird so hoch sein, dass das Hassan Reddicks Franchise-Rekord gebrochen wird von einem Spieler.
Das ist doch mal eine schöne Prediction, Lukas. Aber von wem?
Das ist eine sehr gute Frage.
BJ Ojulari, dem gönnt man's.
BJ Ojulari, 6-6?
Das wäre
6-6. Nice. Also 5,5 ist doch Hassan Reddick, ne? 5 oder 5,5? Eins von beiden.
Ich mache mich nochmal schlau.
Geben wir doch schon mal mindestens 6 an Ojulari.
Ja, jetzt kommt erstmal ein Bild von euch Trommelwirbel, wie eben. Also das muss aber, nicht braucht es langsam, aber eben einmal, also
Ich weiß leider auch gar nicht, ob nicht nachher Auphonic das Ganze ausschneidet, weil das nimmt ja nur Gespräch auf und nicht Sound. Aber
dann
müssen
machen wir also nochmal unsere Tröte.
So. Philipp hat heute die geilste Crazy Prediction seit langem geschickt. Also nicht so kreativ Geschichte wie Marcel vor ein paar Wochen, aber Philipp hat eine Crazy Prediction geschickt, wo ich gleich auf Lukas auch, aber auf Joshuas Reaktion gespannt ist, weil er bei mir so reagiert hat. Ich will euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Philipp schreibt, das Spiel wird, geführt von Tune, bis zum Schluss sehr spannend sein. Kurz vor Ende des Spiels wechselt sich Kyler selbst als Punt-Returner ein und trägt den Punt zum siegbringenden Touchdown. Wenn wir da aufhören würden, wäre schon crazy. Aber es geht noch weiter. Da nur noch 10 Sekunden auf der Uhr sind, passiert auch nichts mehr. Kyler rennt zu einer Kamera, formt ein Herz mit seinen Händen und brüllt auf Deutsch, das ist für die mega geile Birdgang bei ihrer Watchparty in Frankfurt. In die Kamera.
Heidenei. Also ich muss sagen, und Community, ihr hört ihn hoffentlich, Joshua ist von seinem Schreibtischstuhl aufgestanden, läuft gerade durch die Wohnung und kann nicht mehr.
Nee, nein, hör auf. Philipp, was machst du mit mir?
Aber versteht ihr jetzt, warum ich sage, heute wird's wild?
Heute wird's wild.
Und ich dachte, da kommt schon sowas wie I'm back oder sowas. Nein. Oh. Ja, Props geht raus an Philipp. Sehr kreativ, nice, finde ich stark.
Übrigens, ganz schnell, um es noch parat zu haben, Chandler Jones und Hassan Reddick sind beide tight mit 5 Sacks in einem Spiel für die Cardinals.
5, ja, siehst du. Ja. Ich wusste also 5, aber danach
geben wir BJ einfach 6, dann passt doch alles.
Perfekt.
Ja.
Cool.
Thomas.
Super.
Ey, geil.
Geile Sache, ey. Dann würde ich sagen, euch beiden Pappnasen erstmal vielen, vielen Dank für eure Zeit heute Abend. Es hat mir wieder sehr, sehr viel Freude gemacht. Wenn es mich am Anfang auch vielleicht ein paar Nerven gekostet hat, vielleicht aber auch nicht. Man munkelt. Und in diesem Sinne, Birdgang, euch ein richtig schönes Wochenende. Hoffentlich lasst uns doch einfach mal allen Joshua die Daumen drücken, dass der am Montag endlich mal wieder einen Victory Monday anmoderieren darf.
Ich bin Montag nicht da.
Okay, das werden wir sehen. In diesem Sinne, Birdgang, vielen Dank fürs Zuhören. Jungs, vielen Dank für eure Zeit. Wir hören uns am Montag wieder, wenn es wieder heißt Rise Up, Red Sea.
Das war's für heute mit der Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered bei eurer German Bird Gang. Präsentiert von den Hosts Joshua Freitag und Lukas Frerk.